der Peak, wenn man so will, ist aus meiner Sicht noch nicht da. Also das wird noch kommen im Laufe des Jahres 2024. Und vor Mitte 2025 sehe ich realistischerweise keine Erholung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shift Happens, dem Northern Tech Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Ich bin Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's.
Herr Köstens, Herr Otto, willkommen zum Podcast. Ich freue mich sehr auf unsere heutige Runde.
Moin, Herr Kuhs. Hallo, hallo.
Wir auch. Danke, Herr Kuhs.
Sie sind beide in Hamburg, ich bin in Düsseldorf heute. Ich werde es diesmal etwas anders handhaben und Sie nicht beide in Sequenz vorstellen, um danach den Ball zu Ihnen rüber zu spielen, sondern ich gebe das Wort direkt an Sie. Vielleicht, Herr Köstens, starten Sie, stellen sich ganz kurz einmal vor. Vielen werden Sie bekannt sein, aber ein, zwei Sätze zu Ihnen und danach wäre ich froh, auch wenn Herr Otto das gleich nochmal macht.
Jawohl, gerne. Uwe Köstens, 61 Jahre alt, Gründer von Enomic, seit 35 Jahren im Berufsleben unterwegs, rund 600-700 Projekte auf dem Tacho im Sanierungsumfeld, glaube ich, jetzt lang genug unterwegs, dass der ein oder andere mich dann auch kennen wird.
Ja, denke ich auch. Herr Otto.
Matthias Otto, ich bin Partner bei Enomic, verantwortlich für alle Themen rund um Real Estate. Ich bin Architekt von Haus aus und auch Immobilienökonom. Und habe den Großteil meiner beruflichen Karriere als Projektentwickler verbracht und bin jetzt auch schon 26 Jahre im Business.
Ja, haben Sie ein super Stichwort genannt, denn darum soll es heute genau gehen, das Thema Real Estate. Ich springe direkt rein. Enomic haben wir tatsächlich in der vorherigen Folge, an die Zeit ist es her, mit Martin Hammer schon mal genauer beleuchtet. Heute soll es speziell um das Thema Real Estate gehen. Und ich muss direkt sagen, ich verbinde mit Enomic natürlich Sanierung, Restrukturierung, Turnaround. Ich würde sagen, mit einem Team aus erfahrenen Experten, weniger juniorig, sondern Leuten, die hands-on mit einer ziemlichen Anzahl von Berufserfahrungsjahren direkt loslegen können. Allerdings erstmal branchenagnostisch. Heute soll es ja um Real Estate gehen. Wie kommt das? Warum der Einstieg in das Thema Real Estate?
Der Einstieg ist, dass wir als Enomic seit jeher, seitdem es uns gibt, mit Sondersituationen befassen. Die Sondersituation kann hier die Krise oder die war die Krise als zum Zeitpunkt unserer Gründung und das hat sich in den ganzen fast 21 Jahren durchgezogen. Hier befassen wir uns also in der Immobilienwirtschaft mit Immobilien in einer Sondersituation. Das Erweckungserlebnis war, dass wir vor rund 3 Jahren die Ansprache einer Großbank bekamen. Wir haben hier eine Immobilie, ein Single Asset in der Krisensituation. Wir haben ein IDW S6 bekommen, das hat richtig viel Geld gekostet, ist 180 Seiten umfassend, aber jetzt sind wir genauso schlau wie vorher. Das war das Erweckungserlebnis, das hat damals Kollege Hammer aufgenommen und dann haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir das, was uns als Enomic ausmacht, die DNA, nämlich die Sondersituation, auch auf die Immobilie übertragen können.
Jetzt frage ich ganz offen, was muss man können, um heute im Real Estate Sektor zu beraten?
Also ich nenne das immer einen Vierklang. Also wir haben uns bemüht, dann indem wir erstmal ein klassisches Team, ein spezialisiertes Team begründet haben mit dem Kollegen Otto, der sich gleich noch weiter einbringen wird und ausführen wird. Also man braucht die immobilienspezifische Kompetenz, also tatsächlich rauf und runter. Man braucht die zahlenmäßige Expertise, also man muss auch in der Lage sein, aus einer rudimentären Zahlenwelt eine Entscheidungsreife Bankunterlage erstellen zu können. Sie müssen mit Finanzierungsfragen vertraut sein und den Umgang mit Geldgebern, also nicht nur mit Banken, auch mit weiteren Pensionskassen, Mezzaningebern und. Also mittlerweile, ich nenne das Geldgebern aus der Schattenbankwelt sozusagen. Also die werden ja immer mehr. Und das Vierte ist, Sie müssen den Umgang mit einer schwierigen Situation gewöhnt sein. Man darf keine Angst vor der Wahrheit haben, gemäß unserem Motto Wahrheit und Klarheit. Und das zusammengefasst erzeugt dann eine entscheidungsreife Unterlage für alle Beteiligten.
Ja, Herr Otto, haben Sie schon angesprochen. Geben Sie uns ganz kurz einen Überblick, wie das teamseitig aufgestellt ist und wie Ihr Leistungsportfolio aussieht, einfach um es ein bisschen klarzukriegen, was die möglichen Services sind, die in einer Immobiliensituation anfallen können eigentlich.
Ja, gerne. Köstens hat es ja schon angesprochen, dieser Drei- oder Vierklang, je nach Betrachtung. Das spiegelt sich natürlich auch in der Teamzusammensetzung wieder. Und wir glauben, dass wir uns da auch von vielen Mitbewerbern unterscheiden. Wir haben also auch die originäre Immobilienkompetenz im Haus und müssen die also jetzt nicht einkaufen. Das heißt also, wir haben ein Team von Architekten, Immobilienökonomen, auch anderen Branchenexperten und natürlich die internen Spezialisten fürs Projektmanagement, für Distressed M&A, Debt Advisory, Restrukturierung und nicht zuletzt auch für des Insolvenzrechts selbst. Das heißt also, wir können immer pro Anforderung, pro Projekt, was ja sehr spezifisch und unterschiedlich ist, immer aus einem Pool dieser eigenen Leute, die wir also tatsächlich im Team haben, genau das zusammenstellen, was für das Projekt jetzt opportun und auch passend ist. Was die Leistungsbilder angeht, wir sind da sehr mannigfaltig unterwegs. Um es jetzt mal etwas vereinfachen zu clustern, könnte man vielleicht sagen, dass wir zum einen in der Vermarktung unterwegs sind, also Transaktionen aus dem Distressed Real Estate heraus, aber nicht ausschließlich, also auch durchaus im gesunden Geschäft. Das heißt, wir erstellen und strukturieren Verkaufsprozesse und führen die dann zu einem hoffentlich glücklichen Ende für Käufer und Verkäufer, um jetzt mal sehr vereinfacht das Ganze darzustellen. Im zweiten Cluster würde ich sehen, sind es die leistungswirtschaftlichen Konzepte, also da, wo auch die Enomic-DNA am stärksten durchschlägt. Also alles das, was rund um Strategie, Corporate Performance geht, aber natürlich auch Restrukturierung, Sanierung und sonstige Beratung. Die Restrukturierung und Sanierungsthemen splitten sich nochmal auf. Dazu kommen wir dann bestimmt später nochmal in Gutachten, Independent Business Reviews, IBRs, wie wir sie nennen, Gutachten nach IDW S11 und S6. Aber auch mal so Second Opinions, ja, wo wir also entweder von Finanziererseite oder auch von Unternehmensseite gefragt werden, dort beizutragen. Und vielleicht als drittes Modul oder als dritter Clusterbestandteil sind tatsächlich originäre immobilienwirtschaftliche Konzepte gefragt, wo wir also immobilienspezifische Analysen machen, also Wirtschaftlichkeitsanalysen, Szenarienbetrachtungen von Entwicklungen oder auch von Bestand Immobilien oder auch Portfolios, qualitative Bewertung von Planungen, Mietvertragsoptimierung und Ähnliches, obwohl wir zwar nicht rechtlich beraten, aber natürlich, da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, gerade im gewerblichen Immobilienbereich die Mietverträge ganz entscheidend und auch wertbildend sind.
Breites Portfolio klingt neben den technischen Aspekten, die es wahrscheinlich auch im Bereich Immobilien gibt, dann sehr umfangreich. Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, lassen Sie uns einmal über die Wertschöpfungskette des Immobiliensektors sprechen. Geben Sie uns ein Intro.
Ja, die bezieht sich ja nicht nur, sagen wir, das, was man gemeinhin vielleicht auf mit dem Bau verbindet. Ja, also Immobilien hat ja erstmal hat man vielleicht ein Bild vor Augen, ja, die Baustelle. Ja, natürlich ist das ein ganz, ganz wichtiger und vielleicht auch der Kernbestandteil des Ganzen, aber drumherum gruppiert sich natürlich so einiges. Also es geht natürlich um das ganze Anbahnungsgeschäft, um die Immobilientransaktionen, Strukturierungen, um viele Dienstleister, um den ganzen großen Bereich der Finanzierung. Herr Köstens hat es ja schon angesprochen, nicht nur jetzt im klassischen Bankenbereich, sondern die Finanzierungslandschaft in Deutschland und auch gerade im angelsächsischen Raum, mit denen wir häufiger auch zu tun haben, ist ja sehr, sehr mannigfaltig. Und gerade wenn es dann in die Projektentwicklung selbst hineingeht, dann ist natürlich neben dem EK, also dem Eigenkapital und auch dem Fremdkapitalanteil, spielen natürlich ganz viele Stakeholder noch mit. Und das ist etwas, was ich gut kenne noch aus meiner Zeit als Projektentwickler, wo dann die Kunst darin auch besteht, gerade bei laufenden Projekten, die dann auch ihre Herausforderungen haben, mit denen beschäftigen wir uns ja recht häufig, diese Stakeholder alle zusammenzubringen. Man hat dann noch die Behörden, häufig die Politik. Ja. Man hat gerade auf der Bau- und Planungsseite eine Vielzahl, ich hätte schon fast gesagt, eine Herrscher von Beteiligten, gerade bei laufenden Projekten, die man vielleicht gemeinhin gar nicht so alle direkt damit verbinden würde, aber allein auf der Planungsseite mit Architekten, mit technischen Ausbau, mit Brandschutz, mit Tragwerksplanung und so weiter und so weiter. Also das fächert und gliedert sich gerade bei größeren Projekten dann schon sehr, sehr auf. Und die Kunst besteht dann unter anderem darin, das Ganze dann auch zusammenzuhalten oder auch mal wieder zusammenzubinden.
Ja, es liegt nach einer Menge Stakeholder-Management. Sie haben jetzt gerade das Thema Herausforderung an einer Stelle genannt. Können wir einmal ganz kurz ja den Status quo, die Marktsituation beschreiben? Was sind die Herausforderungen, auch wenn einige sich vielleicht aufdrängen und man ja auch in der Presse den anderen bekannten Namen häufiger liest zuletzt, ohne auch Restrukturierer zu sein, weiß man also, dass irgendwas passiert. Aber was sind die Herausforderungen im Real Estate-Sektor heute?
Also der Real Estate-Sektor hat ja eine enorme Schocksituation erleben dürfen. Also zum einen durch den Wegfall der KfW-Förderung. Das war Anfang 2022 der Fall. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das hat also im wohnwirtschaftlichen Bereich eine erhebliche Auswirkung gehabt. Und dann ein paar Monate später kamen die Zinsschritte. Kamen also von Null- und Negativzinsen kamen dann 10 Zinsschritte der EZB in Folge. Und hier ist dann der Markt schockgefroren worden. Also 10 Zinsschritte innerhalb von rund 16, 17 Monaten. Das hat es historisch gesehen noch nie gegeben. Ich selbst habe Bankbetriebslehre studiert, habe auch mal in der Bundesbank gearbeitet als Student mehrfach. Also das sind alles Dinge, von denen ich sagen kann, das hat die Welt vorher noch nicht gesehen. Und insofern ist dann auf der Finanziererseite und auf der Nachfrageseite dann auch indirekt, nämlich bei dem privaten Erwerber, aber auch bei den gewerblichen Kunden, die mit ihrer Kalkulation, die sie zugrunde gelegt haben, weil so eine Kalkulation ja auch erst über Jahre entsteht und wenn ein Zinsschock also innerhalb von 14 Monaten derartig herniedergeht, dann ist das eine Eiszeit. Das ist so mal meine Erklärung aus der finanzierungstechnischen Ecke für das Einbrechen im Immobiliensektor.
Das ist sicherlich eine und aus meiner Sicht auch die Hauptherausforderung, also Stichwort Zinsen. Es gibt natürlich noch ein paar andere, ja. Also man kann schon durchaus, ohne jetzt dramatisieren zu wollen, von einer Multikrise sprechen, die auch die offensichtlichen Auswirkungen auf den Markt im Moment hat. Es gibt da fallen mir noch 3-4 Sachen ein. Also beispielsweise regulatorische Anforderungen ist ein großes Thema. Das kennen insbesondere die Finanzierer natürlich. Das stetige Heraufschrauben von Anforderungen und Regulatorik im Finanzierungsbereich. Aber das kennt man auch tatsächlich von der Ausführung, also von der Planung, vom Bau. Auch da gibt es eine Vielzahl von technischen Regeln und Anforderungen, die in Deutschland signifikant höher sind teilweise als auch in Nachbarstaaten, wo es Bauen auch funktioniert. Ja, also das ist durchaus eine Herausforderung, die uns immer wieder begegnet. Fachkräftemangel ist ein Thema, wo ich persönlich sagen würde, das wird uns die nächsten Jahre noch viel stärker begleiten, gerade auch auf dem Bau. Alle diejenigen, die jetzt tatsächlich dann entsprechend als Fachkraft auch fungieren müssen, also da ist im Moment das Delta schon sehr groß und führt tatsächlich dazu, dass teilweise auch gewisse Projekte nicht in dem Maße und so in der Zeiteinheit auch durchgeführt werden können, wie das eigentlich gedacht wäre. Die insgesamt schwache bis disruptive Marktentwicklung, das ist natürlich so eine Art vicious circle dann irgendwann, also so eine Art Teufelskreis, dass wenn dann der Markt auf der Käufer- und Verkäuferseite nicht zusammenfindet, keine Transaktionen stattfinden, aber auch keine Prolongation vielleicht von Krediten und ähnliches, dann stockt halt das Bauen als Ganzes und somit auch der Immobilienwertschöpfungsprozess über alles. Und ein Thema, was mindestens mal wahrscheinlich ein eigenes Gespräch wert wäre, ist das Thema Nachhaltigkeit im Bereich der Immobilien. Da gibt es natürlich jede Menge Anforderungen von EU-Ebene durchsickernd über die nationalen Ebenen dann hinein in die konkrete Umsetzung. Das begegnet uns an vielen Stellen. Wir kommen vielleicht auch später nochmal mit einem Praxisbeispiel dazu, wo das ganz immanent wichtig ist. Was wir allerdings feststellen, und das nur ganz kurz an der Stelle, ist, dass wo vielleicht vor 5 oder 8 Jahren das ESG-Thema vielleicht insbesondere im Transaktionsmarkt, also im Investitionsmarkt von Immobilien eine große Rolle schon gespielt hat, ist es inzwischen so weit, dass wir so seit 2-3 Jahren feststellen, dass es auch insbesondere jetzt ein Mieterthema geworden ist, also im gewerblichen Bereich, dass also viele Vermietungen, unabhängig davon, wer sie denn jetzt gerade verkauft und kauft, einfach nur noch dann funktionieren, wenn gewisse Standards erreicht sind, die jetzt auch schlichtweg von der Mieterseite so erwartet werden, aus Corporate Governance Gründen oder ähnlichem. Und das hat natürlich eine Menge Konsequenzen, gerade auf Bestandsgebäude.
Ja, wir sind im Sommer umgezogen und ich war überrascht, dass uns in 4 oder 5 Hamburger Objekten, auch wenn es für uns noch nicht so wichtig war, das sage ich ganz offen, Plaketten, Siegel oder ähnliches vor die Nase gehalten wurden, quasi als allererster Punkt von den Maklern, wenn ein Gebäude eine entsprechende Zertifizierung oder ähnliches hatte, ohne mich jetzt genau auszukennen. Das ist mir aufgefallen auf jeden Fall. Das scheint also wichtig zu sein dort. Fachkräftemangel, ganz kurz, woran hapert es ganz genau oder ist das in der gesamten Bandbreite der Skillsets dort?
Also wir stellen das vor allen Dingen bei der Bauumsetzung fest. Also im Planungsbereich ist es, soweit wir das feststellen, gibt es so hier und da Schwierigkeiten, Fachkräfte im Bereich TGA, also technische Gebäudeausrichtung, zu besetzen. Aber gerade in der Bauumsetzung, also wirklich gute Leute auf der Baustelle zu haben, die das auch steuern können als Bauleiter, als Poliere und so weiter, da gibt es ein sehr, sehr, also jetzt schon sehr, sehr großen, sehr, sehr, sehr großes Defizit, ja. Das wird stärker werden, jede Wette.
Wir reden über die Krise, die Multikrise, die Polikrise, die man ja auch an anderen Stellen hört, jetzt hier bezogen auf die Baubranche, den Immobiliensektor. Wie genau steht es um unsere Finanzierer? Wie stehen die hier im Feuer?
Also die haben natürlich alle einen gewissen Respekt vor der Entwicklung. Das eine ist sozusagen laufende Projektentwicklung, dass die im Kostenrahmen bleiben oder dann eben mehr Kosten, die durch Zusatzfinanzierung zu tragen sind. Das ist etwas, wo wir auch, der Kollege Otto, sehr häufig dann auch gefragt ist, im Sinne von Mehrkostenabschätzung und damit neue und Fresh-Money-Finanzierung anzufragen. Ich komme nochmal kurz zurück auf das andere Thema, was wir eben hatten, nämlich Bestandsimmobilien. Das ist für Finanzierer auch ein großes Problem aus meiner Sicht, weil über das Thema ESG eine beschleunigte künstliche Veralterung der Immobilie stattfindet, sodass die Banken in ihren Bestandsportfolien, in ihren Kreditportfolien Altimmobilien drin haben, von denen sie Schwierigkeiten oder bei denen sie Schwierigkeiten haben werden, die wieder adäquat zu bewerten, ohne dass beispielsweise dann erhebliche Investitionen in die Erneuerung der Immobilie stattzufinden hat. Also wenn Sie eine gewerbliche Immobilie haben und ein Konzern oder ich nenne jetzt mal im Retail H&M als Ankermieter haben, dann können Sie davon ausgehen, wenn in 2-3 Jahren der Vertrag ausläuft, dann ist die Erwartungshaltung, dass die Verlängerung dann nur zu den ganz hohen Standards erfolgt, obwohl die Immobilie dann noch von der Grundsubstanz her komplett in Ordnung ist, erfährt sie dann eine künstliche und vorschnelle Veralterung, sodass die Beleihungswerte innerhalb der einzelnen Institute dann auch sinken werden. Und das wird auch nochmal zu einem erheblichen Thema in den Banken führen. Das eine ist also sozusagen das Neugeschäft, was jetzt eingebrochen ist. Auch die Anzahl der Baugenehmigungen, die ausgesprochen wurde, ist ja im letzten Jahr um über 40% zurückgegangen. Das ist also das Neugeschäft, was einbricht. Und aber wo es auch bröselt aus meiner Sicht, ist eben auch das Bestandsgeschäft bei den Immobilieneigentümern und damit dann abgeleitet auch bei den Banken.
Wobei dieses, was eben benannt wurde als Altimmobilien, was früher vielleicht Problemimmobilien aus den 50er, 60er, 70er Jahren waren, stellen wir jetzt auch fest, diese künstliche Alterung, das sind dann auch teilweise sehr solide, im Übrigen auch sehr funktionale und gute Objekte, meinetwegen aus Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Ja, also die wirklich, genau, also vergleichsweise jung, wenn man jetzt von so Restnutzungsdauern mal ausgeht. So, und die einfach diese Themen dann haben und im nächsten Vermietungszyklus nur dann auch eine Chance haben, wenn sie sich dann an den Markt anpassen. Ja? So, und das betrifft jetzt nicht nur ausschließlich, wie es vielleicht früher mal war, so 60er, 70er Jahre Immobilien.
Bevor wir später jetzt nochmal über Best Practices für erfolgreiche Sanierung sprechen, wir sind jetzt gerade eher auf der dunklen Seite des Mondes angekommen, deswegen frage ich das ganz direkt, wie sieht es auf der Gegenseite aus? Was sagen uns zum Beispiel aktuelle Insolvenzzahlen der Branche?
Also, Dark Side of the Moon, ganz klar, deutlicher Anstieg der Insolvenzen quer durch alle Unternehmensgrößen, aber auch eben sehr prominente Namen, angefangen mit der Signa-Gruppe, die eine Blutspur in der deutschen Finanziererlandschaft hinterlassen hat und in Österreich. Also manch eine Sparkasse, die man dort nicht vermuten würde, ist dort über Schuldscheindarlehen beispielsweise mit dabei, wo sie normalerweise von der Größenordnung gar nicht unterwegs sein würde. Oder manch eine Landesbank hat dort eine echte Scharte gewetzt bekommen. Also das ist schon erheblich. Also die Anzahl derer, die in Schwierigkeiten geraten sind und dann auch schlussendlich in die Insolvenz gegangen sind, wie Gerch Group, Euroboden, Alpha Real und. Da gab es also in den letzten 8-9 Monaten in etwa 10 bis 15 sehr prominente Insolvenzen, bestimmt im Moment das Geschehen. Also wir können das bei uns auch feststellen, da kommen wir vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal drauf, dass wir auch prophylaktisch gefragt werden, inwieweit man gerichtliche Lösungen auch zur Lösung eines Finanzproblems nehmen kann. Kann man das Starock oder ein Schutzschirmverfahren heranziehen, um ein finanzielles Problem, was auf einem Asset lastet, zu lösen?
Wenn ich da vielleicht nochmal ergänzen darf und auch nochmal einen Schritt wage auf der schon benannten Dark Side of the Moon. Es gibt natürlich neben den zyklischen Themen und dieser Multikrise, die wir gerade jetzt so sehen, auch einige strukturelle Themen, die uns jetzt beschäftigen in der Beratung und in der Unterstützung, aber auch die unseres Erachtens auch einfach bleiben werden. In welcher Ausprägung wird man sehen? Ein Thema, was vielleicht jeder selbst kennt, Homeoffice. Klingt jetzt erstmal relativ harmlos und hat aber insgesamt schon sehr große Konsequenzen, wenn man sich mal überlegt, jetzt in den Top 7 Büromärkten in Deutschland, ja, also München, Hamburg und so weiter, Düsseldorf, Frankfurt. Und da haben wir ungefähr, ich glaube, ich habe es nicht genau im Kopf, so 96 Millionen Quadratmeter Bürofläche. So, jetzt kam gerade kürzlich eine Studie raus, ich glaube, das IFO-Institut war das mit Colliers zusammen, die gesagt haben, naja, es ist durchaus zu befürchten in dem mittleren Szenario, dass 12% bis vielleicht 15% dieser Flächen zusätzlich leer stehen werden, allein aufgrund der Tatsache, dass diese Büroflächen nicht mehr gebraucht werden, weil die Unternehmen, die Firmen, die Mieter mit bestimmten Gleichzeitigkeitsfaktoren unterwegs sind, die sich jetzt einfach eingestellt haben. Ich glaube, umgerechnet in Wochentage sind wir im Moment so bei 3,2 Wochentagen, an denen Bürobeschäftigte in den Top 7 überhaupt im Büro sind. Ja, klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch, ist es aber wirklich. Denn wenn man das mal überlegt, was das wirklich bedeutet, dann an zukünftigen Leerstand, und zwar strukturellen Leerstand, wird das aus unserer Sicht den gewerblichen Immobilienmarkt im Bereich der Büroimmobilien sehr, sehr stark beschäftigen.
Wir springen ein bisschen, aber wir werden auf jeden Fall auf diese Themen auch nochmal zurückkommen später, wenn wir uns die Projektentwicklung angucken. Ich kann mich an Schifffahrtszeiten erinnern und Sie auch dort nehmen ja auch die Stakeholder, die Multi-Stakeholder-Settings ein bisschen umrissen. Da kann ich mich an sehr komplexe Stakeholder-Strukturen erinnern, auch wenn es ein paar Jährchen her ist. Welche Parteien sitzen heute in Ihren Projekten ganz konkret mit an diesem sprichwörtlichen Tisch?
Also ist natürlich sehr abhängig vom Projektsetting. Also wenn wir über einen Bestandshalter sprechen, der halt Objekte und Entwicklungsgrundstücke in der Schublade hat, dann stellt sich das nicht sonderlich komplex dar. Dann hat man halt die Finanzierungsseite und Ähnliches. Wir sind aber sehr häufig und im Übrigen auch sehr gerne natürlich bei laufenden Projekten dabei, die dann aus dem einen oder anderen Grund ihre Herausforderungen haben. Und dann sind sie natürlich bei solchen Projektentwicklungen, die ja dann auch nicht selten großvolumig sind, stehen sie schon einer größeren Runde gegenüber, also angefangen von den Kapitalgebern, also dem Eigenkapital, der Eigenkapitalseite, also den Immobilieninvestoren, den Gesellschaftern, der FK-Seite mit Sparkassen, Banken. Dann haben sie Bestandsmieter, sie haben zukünftige Mieter, die vielleicht also einen Mietvertrag unterschrieben haben mit den entsprechenden, vielleicht auch penalisierten Fristen. Sie haben Erwerber, je nachdem, in welchem Nutzungssegment sie gerade unterwegs sind. Dann haben sie natürlich auch Stakeholder, die sie mit einbinden müssen, die teilweise auch sehr wichtige Rollen spielen, also Bauverwaltung, Stadtentwicklung, gibt es städtebauliche Verträge, was ist eigentlich mit den Nachbarn, also da gibt es, hätten wir auch ein paar nette Geschichten zu erzählen, was ist mit der Öffentlichkeit und so weiter, und dann natürlich den ganzen Bereich des originären Bauen und Plans selbst, also die Architekten, die Fachplaner, die Bauunternehmen und bei einem Generalunternehmer die Subunternehmen. Sie haben Projektsteuerer, Sie haben Projektcontroller, manchmal sogar zwei, denn einer noch von der Bank noch dabei ist. Sie haben Gutachter, Wertgutachter, weitere Sachverständige, Brandschutz, Immobilienrechtler. Also man kann das wirklich sehr lang weiter fördern, wie Sie sehen. Und das kann dann schon komplex werden, gerade wenn üblicherweise der entsprechende zeitliche Druck auf der Fertigstellung liegt.
Ja, und man die Partner da alle koordinieren muss. Die Brand bringt es ein bisschen mit sich, auch unser Podcast tatsächlich. Deswegen gehe ich direkt neben der leistungswirtschaftlichen einmal auf die finanzwirtschaftlichen Fragen ein. Gerade in der Baubranche, vielleicht ganz offen gefragt, Sendung mit der Maus, wie sieht das einmal eins der Kreditentscheidungen der Finanzierungspartner aus heute?
Kreditentscheider brauchen wie immer eine vernünftig aufbereitete Unterlage. Und der Bau und die Bauwirtschaft hat einfach aufgrund der Sonderkonjunktur, die sie genießen durfte, an der Stelle sich nicht hinreichend professionalisiert auf der Zahlenseite und war doch etwas sehr rudimentär unterwegs. Und Banken haben dann mitunter auf sehr abstraktem Niveau auch Kreditzusagen erteilt. Und diesem Thema sich zu nähern und zu sagen, mehr Licht in das Dunkel zu bringen, das ist dann unsere Aufgabe, sei es jetzt mit einem IBR, also einem Independent Business Review, wo man zunächst mal die Situation darstellt, sei es jetzt für eine Immobiliengruppe und eine Bauträgergesellschaft oder sei es für eine Single-Asset-Gesellschaft. Es kann auch ein IDW-S6 sein, bis hin dann auch zu der sogenannten Optionsanalyse, die ich in dem Zusammenhang auch immer aufführe, dass man sagt, einmal ein Weiter-so oder eine gerichtliche Sanierung via Staruk, Schutzschirm, Eigenverwaltung oder Regelinsolvenz. Das einmal sauber durchzudeklinieren und, wie ich das immer gerne nenne, auch zu Ende zu denken, mal ein bisschen die letzte Konsequenz zu Ende zu denken. Das ist der große Mehrwert, den wir hier bringen können, weil wir einfach mit verschiedenen Spezialisten dann auf die Situation draufschauen und dann eine sehr differenzierte Unterlage erstellen, die ein dickes Brett darstellt, über das die Banken dann und auch die Eigentümer gehen können.
Ja, Wo wir das vielleicht gleich nochmal an einem konkreten Beispiel, ich glaube, wir werden nicht in alle Spielarten gehen, weil sich, glaube ich, jetzt angedeutet hat, nicht nur durch die Multi-Stakeholder, sondern auch durch die verschiedenen Optionen, die Sie gerade anreißen, der Köstens, dass man wahrscheinlich über jeden einzelnen Fall einen einzelnen Podcast machen könnte. Von daher werden wir so ein bisschen selektiv bleiben müssen. Ich komme aber noch einmal vorher zurück auf das Thema Mietverträge, durch das Thema ESG zum Beispiel die Notwendigkeit, also Immobilien zu updaten, das zum einen, aber auch die Frage, was die Homeoffice-Quote zum Beispiel in Zukunft bedeuten wird, stellt sich letztendlich ja die Frage der Mietverträge. Und da kommt ja ultimativ der Return aus diesen Objekten her. Wenig überraschend, also haben die eine hohe Bedeutung. Mit Besonderheit natürlich in der Insolvenzsituation. Und da frage ich ganz direkt, was erleben Sie hier bezüglich Mietverträgen in der Insolvenzsituation bei Ihren Mandanten?
Ja, vielleicht vorab nochmal Sendung mit der Maus, haben Sie eben gesagt. Ja, also als kleiner Recap, gerade im gewerblichen Immobilienbereich sind halt die Mietverträge tatsächlich das A und O jetzt als Werttreiber. So, das muss man sich einmal kurz vor Augen führen, denn letztlich über, sagen wir, ein typisches Ertragswertverfahren, was dann zu einem Wert einer Immobilien führt, ist das der entscheidende Parameter. So. Jetzt ohne in die Details des deutschen Ertragswertverfahrens und so weiter zu gehen und der Immowertverordnung. Es gibt aber schon auch ein paar, sagen wir mal, klassische Themen, die man vielleicht mal kurz ansprechen könnte. Die Miethöhe, um es mal einfach zu sagen, ist nicht immer der ausschließlich entscheidende Parameter. Ja, also in so einem Mietvertrag, ohne dass wir jetzt mietvertragsrechtliche Beratung machen, dafür gibt es ja Spezialisten, aber wir kennen uns, glaube ich, dort ziemlich gut aus. In so einem Mietvertrag sind natürlich noch ganz, ganz viele andere Sachen versteckt. So, das fängt natürlich an mit der Laufzeit und der Restlaufzeit. Wenn Sie ein Gebäude haben, typischerweise mit ganz vielen unterschiedlichen Mietvertragslaufzeiten, also in einem Multitenant-Gebäude, einer Immobilie, dann ist es natürlich entscheidend, als Asset Manager auch darauf zu achten, wann läuft denn welcher Mietvertrag wie aus, wie sind meine Verlängerungsoptionen und wie dieses Spiel der Mietverträge, was ist overrented, was ist underrented, wie komme ich da sozusagen zu einer echten nachhaltigen Miete und was passt denn eigentlich zu dieser Immobilie und der momentanen Marktsituation, ein ganz wichtiges. Es gibt dann in so Mietverträgen sehr viele rechtliche Fallstricke, auf die man achten muss, die dann auch teilweise immense Konsequenzen haben können. Also der Klassiker wird vielleicht der eine oder andere schon mal gehört haben, Schriftformerfordernis und ähnliches, also Risiken, auf die natürlich alle achten müssen und auf die sozusagen als Chance betrachten, diejenigen, die vielleicht aus langlaufenden Mietverträgen raus wollen. Das ist also ein großes Thema, denn da besteht durchaus das Risiko, dass feste Restlaufzeiten dann einfach auf das gesetzliche Maß zurückfallen, wenn dann bestimmte rechtliche Regeln dort nicht eingehalten sind, um es jetzt mal etwas vereinfacht auszudrücken. So, dann gibt es natürlich viele Themen, die im Mietvertrag stecken, die jetzt nicht unbedingt was mit der Miethöhe zu tun haben, aber trotzdem direkt werthaltig sind. Also was ist mit Baukostenzuschüssen, was ist mit mietfreien Zeiten und Ähnlichem? Was steckt denn eigentlich in der Ausbaubeschreibung? Ja, also auch da bei großen Mietflächen geht es da durchaus mal um Millionen rauf oder runter. Und das ist etwas, was wir tatsächlich auch immer propagieren, einmal sich diese ganzen Verträge samt aller Anlagen, auch wenn es dann etwas umfangreicher ist, mal zu Gemüte zu führen. Denn da steckt eine Menge drin. Und auf Ihre konkrete Frage zum Thema in der Insolvenz, da gibt es natürlich Möglichkeiten und man hat auch schon vielleicht von Fällen gehört, wo denn genau die Insolvenz auch als Instrument missbraucht wurde, um aus solchen sehr teuren, langlaufenden Mietverträgen vielleicht rauszukommen. Also auch das hat man schon mal gehört. Aber da ist natürlich auch an der Stelle ein wichtiges Thema, dass man im Asset Management tatsächlich über diese ja doch in der Regel längeren Laufzeiten über viele Jahre wirklich darauf achtet und trackt, was denn da eigentlich passiert, gerade auch im Einzelhandelsbereich. Also wir haben durchaus Beispiele großflächiger Retail-Mieter, wo dann einfach nach 10, 12 Jahren vielleicht ein Triple-Net-Vertrag aufgesetzt wurde, der dem Mieter viele, viele Themen überstülpt, um die er sich zu kümmern hat, die dann auch wirklich viel mit Geld zu tun haben, was aber tatsächlich nicht oder nur zu einem geringen Maße dann durchgeführt würde. So. Und im Fall einer Insolvenz, also man muss ja da unterscheiden zwischen Mieterinsolvenz, Vermieterinsolvenz und so weiter, das ist dann etwas komplexer. Aber das ist halt nicht nur rechtlicher, sondern auch ein ökonomischer Einschnitt eines Mietverhältnisses, so für beide Seiten. Und dann wird's tricky.
Wir haben uns einen wirklich komplexen, facettenreichen Cocktail gemixt im Bereich Real Estate. Lassen Sie uns einmal auf ein Fallbeispiel gehen, an dem Sie uns vor allem auch Ihre Arbeit dann einmal illustrieren können.
Gerne. Also wir haben aktuell 15 bis 20 Projekte in dem Bereich laufen, im Immobilienbereich, zum Teil reinrassig Immobilienprojekte, wo der Problemgehalt auch wirklich durch die Zugehörigkeit zur Branche induziert ist, aber auch, ich fange mal damit an, wo die Immobilie immanent ein wichtiger Bestandteil der Erbringung einer Dienstleistung ist, nämlich im Pflegebereich. Und da war beispielsweise so ein Triple-Net-Mietvertrag der Brandbeschleuniger für eine Krise. Das Unternehmen selbst war völlig intakt, aber über eine Sale-and-Leaseback-Konstruktion ist dann auf einmal eine Thematik aufgetaucht, wo man in Rechtsstreit geraten ist und auf einmal 16 Millionen Streitwert im Feuer standen und der Anbieter, der Pflegeanbieter, gezwungen war, eine fast achtstellige Rückstellung zu bilden. Das ist sozusagen, wenn die Immobilie in die Branche reinschwappt und wenn man jetzt reinrassig in der Immobilienbranche bleibt, einfach mal drei Beispiele. Wir haben derzeit einen Projektentwickler, der 1 bis 10 Projekte ungefähr hat, die in unterschiedlichen Fertigstellungsgraden sind, wo nicht ganz klar ist, wann die abgeschlossen sein werden. Und da muss jetzt die Überlegung stattfinden, gibt es vielleicht die Situation, dass er halbfertige Projekte jetzt verkaufen muss, um die Liquidität zu sichern, damit er seinen eigenen Apparat finanzieren kann. Dann haben wir aktuell eine Situation, ein großes Grundstück, 27.000 Quadratmeter. Da wartet man seit 5 Jahren auf eine behördliche Genehmigung, weil es ein sogenanntes Umlegungsverfahren, da werden Flurblätter neu gebildet, also Flurstücke neu zusammengeschnitten und Flurblätter müssen dann gebildet werden. Das Ganze ist ein hochattraktives Projekt, aber aufgrund der zeitlichen Verzögerung, nämlich 5 Jahre Genehmigungsdauer, kommt man hier unter Druck. Und das letzte Beispiel noch kurz erwähnt, wir haben gerade diese Woche auch ein Single-Asset-Thema reinbekommen. Da ist nur ein Grundstück in einer KG und ein Miteigentümer geht in die INSO, nämlich der Projektentwickler. Und da machen wir jetzt eine Vorbereitung für eine Eigenverwaltung, um dann den Alteigentümer, den zweiten Alteigentümer somit dann rauszukriegen und mit den Mezzanine-Providern und den Banken dann einen Restart hinzulegen. Also sehr, sehr mannigfaltig. Kollege Otto hat auch noch ein paar Beispiele im Köcher.
Ja, ich hätte wahrscheinlich sehr viele noch ein. Eins kommt mir direkt in den Kopf, weil wir eben über das Thema ESG gesprochen haben. Das ist tatsächlich, wenn man so will, ein sehr, sehr typisches Beispiel. Eine ordentliche, solide Immobilie, recht groß, Büroimmobilie mit über 50.000 Quadratmeter Mietfläche. Das ist also schon mal was in der Nähe von Frankfurt in diesem Fall. 90er Jahre, solide geplant, bis gut geplant, als Multitenant Immobilie ausgelegt. So, und wo man vielleicht noch vor 10 Jahren gesagt hätte, ja, die Restnutzungsdauer ist halt X und das funktioniert jetzt erstmal so. Und man ist aber dann eigentümerseitig zu der Erkenntnis oder auch richtigen Erkenntnis gekommen, dass wenn ich hier wirklich nochmal was rausholen will und auch zumindest mal den Vermietungsstatus halten will mit Prolongationen und so weiter der Verträge, dann muss ich hier was machen. Dann muss ich an das Thema ESG ran. So. Und da geht es jetzt nicht nur darum, irgendein Zertifikat zu bekommen, ja, wovon auch vielleicht einige ein bisschen einfacher zu bekommen sind als andere. Also ist auch nochmal so ein Thema für sich, sondern tatsächlich auch einen ESG-Mehrwert zu schaffen, den man dann auch bemessen kann, den man verkaufen respektive vermieten kann und mit dem man dann tatsächlich auch diese Immobilie dann bewerben kann für Prolongation oder Neuvermietung. So. Und dann ist man aber schnell weg von irgendwelchen Desktop-Themen und schicken Diagrammen, sondern dann ist man halt wirklich dabei, man geht an die Fassade, man geht an die technische Ausrüstung, also man geht dann wirklich an das Gebäude und das hat natürlich wiederum Folgeauswirkungen. Was ist denn mit den Bestandsmietern, die schon drin sind? Wie ist das mit Umzugsmanagement? Wie werden die möglicherweise kompensiert? Bis wann bin ich denn eigentlich fertig? Und dann gibt es natürlich Finanzierungsthemen und das war in dem Beispiel, was mir gerade hier in den Kopf kommt, dann ausschlaggebend dafür. Das waren dann immerhin 175 Mio Engagement der Senior-Gläubiger und nochmal so um die 70, glaube ich, waren es der Junior-Gläubiger. So, und der Liquiditätsbedarf war immens und hat dann auch nicht mehr dem entsprochen auf dem Weg, was ursprünglich mal budgetiert war. So, und da gibt es jetzt einen zusätzlichen Liquiditätsbedarf, der auch wiederum über 50 Millionen liegt. So, und was macht man denn eigentlich? Also was, und dann kommen wir genau auch ins Spiel und gucken uns an, was sind denn Szenarien, was ist denn Cost to Complete, wie wir das nennen? Also wie viel Geld bräuchte ich denn jetzt noch für welchen Fertigstellungsstatus? Reicht es eigentlich aus, wenn ich das schon mache, hier einen KfW 100 Standard meinetwegen zu erstellen, oder gehe ich dann gleich auf KfW 40, wenn ich sowieso jetzt dieses ganze Thema durchbringe? Wie schaffe ich es eigentlich, die Senior- und Junior-Gläubiger dort im Boot zu behalten? Was wollen die eigentlich an Sicherheiten denn haben? Und wie steht es denn eigentlich auch auf der Baustelle? So, und das sind dann auch Themen, die dann, wo man dann auch wirklich das Gebäude und die Immobilie und auch die Entwicklung vor Ort verstehen muss. Ja, und da glauben wir, da spielen wir eine unserer Karten dann auch aus, gerade auch mit dem Background von Architekten, Projektentwicklern hier auf unserer Seite, dann auch fair einschätzen zu können, sowohl für die Finanziererseite, aber natürlich auch insbesondere für die Unternehmensseite, also in diesem Fall ein Single-Purpose-Vehicle, wie wir das so nennen, ein SPV, also eine Einzelgesellschaft, die sich um diese Projektentwicklung kümmert, um dann auch Sparring-Partner zu sein und auch auf Augenhöhe mitdiskutieren zu können und jetzt nicht nur Excel-Sheets hin und her zu schieben.
Unglaublich breites und tiefes Leistungsportfolio. Ich glaube, das war wunderbar, dass wir jetzt nochmal auf verschiedene Fallbeispiele eingegangen sind, die im Grunde das Gesamte nochmal auffächern. Spätestens jetzt wird klar, und wir nähern uns ein bisschen dem Ende auch des Podcasts, dass es ein Thema ist, wo man letztendlich nur auffächern und die Facetten einmal zeigen kann, ohne weiteres natürlich nicht in die einzelnen Details überall reingehen kann. Ich möchte zum Ende unser klassisches Shift Happens 3x3 in abgewandter Form mit Ihnen machen. Eingangs haben wir schon zu den Herausforderungen der Real Estate Branche gesprochen. Nachdem Sie jetzt viele Insights und Beispiele geteilt haben, frage ich nach drei Pitfalls, Stolpersteinen, ob Sie die mit mir teilen können, in die man heute im Real Estate Sektor tunlichst nicht tappen sollte. Das kann nur eine Auswahl sein. Drei Pitfalls.
Ich will es mal andersrum erst beantworten, Herr Kuhs. Was muss man beachten? Wie immer in Sondersituationen, man muss hellwach sein. Man muss also wirklich dann auch in Szenarien denken und rechnen. Ganz wichtig auch rechnen, auch zu Ende rechnen. Man muss auch Mut zur Wahrheit haben. Denn wenn die Dinge sich in die verkehrte Richtung entwickeln und Immobilienprojekte sind eher längerfristiger Natur, dann muss man sich das auch eingestehen und muss dann auch sagen, okay, dann müssen wir einen Plan B oder C mit einer gerichtlichen Lösung beispielsweise dann anstreben über einen Starock oder über ein Eigenverwaltungsverfahren. Davor darf man dann auch keine Angst haben und nicht nur die Hoffnung nach vorne schieben. Wir sagen bei uns bei Enomic immer, Hoffnung ist kein Konzept, sondern wir haben immer eine Meinung, wir haben immer einen Plan A, aber wir haben auch immer einen Plan B. Und wenn der Plan A sich ansatzweise nicht abzeichnen und realisieren lässt, dann muss sehr, sehr schnell der Plan B angestoben werden, um da sozusagen dann auch innerhalb dann von Fristen, weil dann sind wir auch im Insolvenzrecht, dann wird es ganz, ganz unschön. Über Zivilrecht und Strafrecht und all diese Dinge ist man dann im Handlungszwang, das dann zu antizipieren und gedanklich dann auch parallel zu entwickeln. Stolpersteine kann gerne der Kollege Otto aus der fachlichen Brille nochmal, der ist da berufener als ich, aber das andere ist eben das Thema Sondersituation und Krise, wo wir uns da einfach auch immer mit dem gleichen Mindset wie im Umfeld von Sanierung, Unternehmenssanierung bewegen.
Ja, absolut notwendig gerade. Finde ich klasse. Ich fasse mal ganz kurz für mich zusammen. In Optionen denken, die Zahlen sich angucken, Mut zur Wahrheit und dann aber auch in den Optionen konsequent das Handeln angehen. Herr Otto, bei den Stolpersteinen.
Ja, ich wollte das nochmal kurz ergänzen, was Kollege Köstens eben gesagt hat. Mindset ist aus meiner Sicht ein ganz großes Thema. Also ein Stolperstein oder auch eine Handlungsempfehlung, je nach Perspektive, ist sicherlich Änderung des Mindsets. Also das, was bei ganz vielen Akteuren in der Immobilienbranche jetzt in diesem, ich nenne es jetzt mal goldenen Jahrzehnt, ja, so grob 2011 bis 2021 funktioniert hat. Weil egal wie risky das Ganze aufgesetzt war, welche Nackenschläge man vielleicht auch bekommen hat während der Projektentwicklung, letztlich oder fast immer, muss man doch ehrlicherweise sagen, war es so, dass der sehr, sehr weiche Mantel des Exits am Ende alles wieder überdeckt hat. Ja, so, und die doch noch so ambitionierte Kalkulation dann über den Exit doch aufgegangen ist. So. Und das funktioniert ja jetzt nicht mehr. Also es ist genau umgekehrt. Jetzt gibt es auch, sehen wir, Übertreibung in die andere Richtungen. Ja, also dass man tatsächlich mit kleinen Stolpersteinen ganze Projekte gefährden kann. Also das ist sicherlich eine Herausforderung, auch eine Handlungsempfehlung an alle Beteiligten, auch auf der Finanziererseite. Und wir stellen aber fest, dass das schon bei den meisten Häusern auch angekommen ist, Änderung des Mindsets und wieder zurückzukommen zu realistischen Annahmen und auch Szenarienbetrachtungen, Stresstests von Anfang an im Projektbereich. Und dazu gehört dann auch, oder ein Teil der Wahrheit kann dann auch sein, dass man sich vielleicht auf dem Weg dann auch trennen muss von Objekten, von Projekten, einfach um dafür Sorge zu tragen, dass die Gesamtunternehmung oder die Gesamtfinanzierung, je nachdem von wo man gerade schaut, eben nicht infiziert wird. So. Und das tut häufig weh, gerade natürlich, weil ich kenne das ja selbst aus Projektentwicklerzeiten, wenn man sich mit so einem Projekt über Jahre ja sehr intensiv beschäftigt, jeden Tag mehr oder weniger, ja, das wächst einem ja auch ans Herz und wird so ein bisschen auch zum eigenen Baby, genau. So, und manchmal muss das aber sein, im Sinne einer realitätsnahen und gesamtwirtschaftlichen Lösung. Ich glaube, dass das ist bei vielen, aber noch nicht allen angekommen. Und da helfen wir natürlich auch, so ein bisschen Optionen aufzuzeigen, weil wir da, wie Herr Kössens ja schon gesagt hat, Mut zur Wahrheit durchaus haben und auf dem Weg, glaube ich, auch schon ein paar gute Beispiele vorweisen können, wo über diesen Weg dann auch Gesamtunternehmungen dann auch genau da auch gerettet werden konnten und Finanzierung auch wieder letztlich funktioniert haben.
Finde ich eine gute Kehrseite, beziehungsweise das gute Gegenstück zu dem, was Herr Kössens gesagt hat, also Mindset nach dem goldenen Jahrzehnt, den weichen Mantel des Exits sozusagen, der wird dünner oder vielleicht ist er auch nicht mehr ganz so groß.
Löchrig,
genau.
Ja, der ist jetzt dann schon
fadenscheinig. Dann die Bereitschaft, die Situation anzuerkennen und natürlich dann auch den Mut zu unangenehmen Entscheidungen, was, glaube ich, auch in anderen Sanierungsfällen ein wichtiges Mindset ist, natürlich immer mit dem Blick aufs große Ganze. Ich bringe zum nächsten Punkt, was sind die Top 3 Handlungsempfehlungen, die Sie ganz konkret Ihren Mandanten und Stakeholdern im Sektor in diesen Tagen geben? Einige sind wahrscheinlich schon genannt worden, fassen Sie es gerne nochmal zusammen. Was sind die 3 Punkte, wo Sie sagen, das müsstest du heute machen, wenn du in einer Entscheidungsposition bist?
Also wie immer in der Krise ist die Genauigkeit der Zahlen das A und O. Also wirklich sich auch nochmal zu zwingen, die Zahlenwelt, und da unterscheidet sich eine Immobiliensituation nicht von der Firmensituation, man muss es wirklich einmal zu Ende denken und in den verschiedenen Optionen durchdeklinieren, um dann für sich entscheiden zu können, was ist der richtige Weg. Das ist die dringende Handlungsempfehlung, da in die Erstellung des Zahlenwerkes sich deutlich mehr reinzubegeben und das deutlich mehr zu professionalisieren, um da einfach an der Stelle eine validere Entscheidungsgrundlage zu haben.
Otto, haben Sie noch einen Punkt zu ergänzen?
Ja, es sind zahlreiche. Vielleicht ein Thema, was mir persönlich nochmal am Herzen liegt, ist tatsächlich das Zeitmanagement und auch die Bereitschaft, frühzeitig Indikatoren zu erkennen, die dann eine Unterstützung, eine Beratung möglicherweise nach sich ziehen. Das muss ja nicht immer gleich das große Besteck sein, sondern manchmal hilft ja auch schon mal, sich mal auszutauschen und zu schauen, wie stehen wir dann eigentlich. Es gibt da auch ein paar Themen, mit denen dann auch wirklich nicht zu spaßen ist, auch gerade aus Unternehmensführungssicht, also Thema Liquiditätssituation und ähnliches. Das macht schon Sinn, solche Themen sehr frühzeitig anzugehen und nicht erst zu warten, wie es früher dann war, ja, das wird schon irgendwie gut gehen, denn manchmal und in unserer Welt sehr häufig gehen die Dinge halt nicht gut aus.
Sie sehen viele andere Fälle, ja.
Genau, und wir sehen viele andere Fälle und sind natürlich viel lieber an der Stelle dabei, wo man halt den richtigen Weg noch einschlagen kann.
Was tun kann, ja.
Und absolut. Hier im Immobilienbereich haben wir immer die Besonderheit, es geht immer um große Zahlen. Es geht branchenimmanent immer um große Zahlen, sodass dann auch der Schaden, der eintreten kann, groß sein kann. Und deswegen ist frühzeitig eine Professionalisierung herbeizuführen über interne Schritte, aber auch Hinzuziehung externer Berater aus meiner Sicht unerlässlich.
Ja, ich fasse mal ganz kurz zusammen. Die Zahlenwelt professionalisieren und zu Ende denken. Frühindikatoren und die Bereitschaft auch zu frühzeitiger Beratung. Muss ja gar nicht immer das große Rad sein, was man dann dreht. Und nicht vergessen, es sind große Zahlen, es gibt wenig Nebensachen. Wenn es knallt, dann richtig. Wir kommen zum Abschluss. Wagen Sie einen Ausblick, wie das Jahr 2024 für die Real Estate Branche weitergeht. Sie atmen durch. Ich verstehe, es ist eine komplexe Frage.
Da würde ich dem Kollegen Otto Vorfahrt lassen.
Ja, es ist eine einfache Frage. Es ist aber auch eigentlich ist es auch eine etwas fiese Frage, denn das sozusagen man müsste jetzt eigentlich anfangen zu erklären, es gibt ja nicht die Immobilienbranche. Also damit fängt es ja schon mal an. Also die wohnwirtschaftliche, der wohnwirtschaftliche Bereich ist ja was komplett anderes, ja. Also ein Mietzinshaus in Hamburg-Eimsbüttel hat so gut wie gar nichts zu tun mit einer Logistikimmobilie irgendwo an der A7 in Hessen oder so. Also das sind komplett andere Welten. Wenn man es jetzt ein bisschen vereinfachen möchte, jetzt sagen wir, sind ja hauptsächlich im gewerblichen Immobilienbereich unterwegs. Ich persönlich glaube nicht, dass in 2024 sich viel ändern wird im gewerblichen Bereich. Ich glaube, weil wir ja auch Einblick haben in viele Finanzierungsstrukturen, in Projektentwicklungen und ähnliches und vielleicht auch ein bisschen besser als andere einschätzen konnten, was da noch so kommt. Der Peak, wenn man so will, ist aus meiner Sicht noch nicht da. Also das wird noch kommen im Laufe des Jahres 2024. Und vor Mitte 25 sehe ich realistischerweise keine Erholung, weil natürlich dieses ganze Thema Immobilien und was da vertraglich überall hinterhängt, gerade auf der Finanzierungsseite so eine doch sehr ausgeprägte zeitliche Latenz mit sich bringt. Ja, also Themen kommen eigentlich erst immer etwas später dann hoch oder haben Auswirkungen. Die Verkäufer- und Käuferseite im Transaktionsmarkt beispielsweise haben immer noch nicht zusammengefunden. So, da ist man noch doch relativ weit voneinander entfernt weiterhin. Das wiederum ist sehr stark abhängig von den Bewertungen der Immobilien. Das wiederum ist abhängig und so weiter. Also es gibt so eine Kaskade, die eigentlich mit zeitlicher Latenz sich erst wirklich ganz zeigt. Und ohne jetzt da das dramatisieren zu wollen, also vor Mitte 25 aus heutiger Sicht zumindest würde ich keinen ernsthaften Aufschwung sehen.
Ich möchte es ergänzen, aus der Sicht der Banken, die Neukreditvergabepolitik wird eine sehr restriktive sein, weil der Anteil der Immobilienfinanzierung am Gesamtkreditportfolio sehr hoch ist und der Anteil der Problemkredite am Immobilienportfolio auch noch dramatisch steigt. Also da ist so ein Wert von 7% bei einzelnen Landesbanken beispielsweise im Umlauf. Das ist verdammt viel und uns werden weiterhin EWBs und Rückstellungen gebildet werden müssen. Das wird im Umkehrschluss dazu führen, dass man im Neugeschäft dann auch weiterhin restriktiv oder selektiv sein wird. Also insofern kommt da die Gefahr von mehreren Seiten. Das ist einmal marktgetrieben, aber auch zum anderen Finanzierer getrieben. Und insofern glauben wir, frühestens 26 kann sich das auch erst wieder normalisieren.
Klasse, langweilig wird es nicht, das kann man sagen, auch für Sie beide nicht. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit, Herr Otto und Herr Köstens.
Sehr gerne, wir haben zu danken.
Danke, Herr Kuss.
Alles Gute, tschüss.
Der Podcast Shift Happens ist eine Northern-Tech-Produktion. Northern-Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Strategie- und Transformationsprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu unserem Podcast sowie unserer Software Falcon finden Sie auf northerntech.com und LinkedIn.